Ich möchte euch zunächst mal alle ganz herzlich grüßen, und zwar von der Gemeinde am Peter-Hahn-Weg. Und meine Frau Annette hat mir heute Morgen ganz persönliche Grüße aufgetragen, also fühlt euch herzlich gegrüßt. Gerne. Ein christlicher Philosoph hat mal gesagt, was könnte Gott aus unserem Leben machen, wenn wir ihm die Bruchstücke unseres Lebens hinhalten würden? Wir haben uns die Antwort eben selbst gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das so bemerkt habt, aber in diesem Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, da haben wir es gesungen, wie Edelsteine, schön geformt. Das könnte Gott aus unserem Leben machen, wenn wir ihm die Bruchstücke unseres Lebens hinhalten, Edelsteine. Um solch einen Edelstein, um ein Juwel im Alten Testament soll es heute Morgen gehen. Jetzt habe ich euch den Josef mitgebracht, den Sohn Jakobs. Und wenn wir seine gesamte Lebensgeschichte durchlesen würden, dann müssten wir ganze 21 Kapitel aus dem ersten Buch Mose angucken. Und deswegen verzeiht mir, dass ich diese Geschichte eher nacherzähle an so manchen Stationen dieses jungen Menschen, den Gott zu einem Juwel geschliffen hat. Ich möchte mich vielleicht mal mit ein paar ganz unbekannten Stationen seines Lebens befassen heute Morgen, um so ein Bild zu malen dessen, wo dieser Josef herkam. Ihr wisst alle, ich habe es gerade erwähnt, dieser Josef ist der 11. Sohn des Jakob. Des Jakob, der bei Laban gedient hatte, um Rahel, dessen jüngere Tochter, heiraten zu dürfen. Und in der Hochzeitsnacht wird er von seinem Schwiegervater betrogen, weil der ihm die ältere Tochter Lea unterschiebt. Komisch. Jakob merkt es nicht und er muss weitere 7 Jahre bei dem Laban dienen, um dann tatsächlich Rahel, die eigentliche große Liebe seines Lebens, heiraten zu können. Nachdem diese Jahre vorbei sind, in denen Jakob dort gedient hat und diese beiden Frauen erworben hat, geheiratet hat, beginnt er, eine Familie aufzubauen. Zunächst einmal stellt er fest, dass nur die Ungeliebte, Lea, ihm Kinder gebären kann. Und er zeugt mit ihr 4 Kinder. Und dann heißt es, dass Gott ihren Mutterschoß verschloss. Und um dem auszuweichen, gibt Lea dem Jakob noch eine weitere Frau, nämlich ihre eigene Magd Silpa. Mit Silpa zeugt Jakob 2 weitere Kinder. Und seine eigentliche geliebte Frau, die Rahel, wird eifersüchtig und denkt, von mir kann er wohl offensichtlich keine Kinder bekommen, deswegen gibt sie ihm noch eine Frau, eine 4. Frau zur Ehefrau, ihre Magd Bilha. Mit Bilha bekommt er auch 2 Söhne. Und dann öffnet, so heißt es in der Schrift, Gott wieder den Mutterschoß der Lea und sie gebärt weitere 3 Kinder, wovon nur 2 Söhne sind, und eine Tochter, die Dina. Und dann erst schenkt Gott dem Jakob 2 Söhne mit seiner geliebten Rahel. Den Josef als den älteren der beiden und den Benjamin, den jüngeren. Bei der Geburt des Benjamin, so wisst ihr wahrscheinlich alle, stirbt Rahel und Jakob muss sie schweren Herzens begraben. Unter den Frauen herrscht ein Rosenkrieg, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie sind sich doch eher Spinnefeind. Und ganz offensichtlich überträgt sich das auch auf die Jungs. Auch die Jungs haben miteinander riesige Probleme. Das können wir vielleicht an manchen Begebenheiten, die gleich noch folgen werden, erkennen. Josef wächst heran, er ist ein ganz, ganz junger Mann, vielleicht 13, vielleicht 12, vielleicht 14, jedenfalls so in dem Alter. Als seine etwas ältere Schwester Dina, nachdem der Vater in einer Stadt ein großes Grundstück gekauft hat, um sich dort niederzulassen, kommt sie, die Dina, auf die Idee, shoppen zu gehen. Ja, in der Bibel heißt es anders. Sich unter den Töchtern des Landes umzusehen. Geht also in die Stadt und will mal ein paar Menschen treffen. In der Stadt begegnet sie einem jungen Mann, dem Sohn des, sagen wir mal, Oberbürgermeisters. Und dieser Oberbürgermeistersohn verliebt sich knall auf Fall in dieses Mädel, in die Dina, und vergewaltigt sie. Dina erzählt das wohl ganz offensichtlich zu Hause, was ihr passiert ist. Und dann heißt es doch tatsächlich in der Schrift, Jakob hörte es und schwieg. Ich würde auf die Barrikaden gehen, oder? Ich hätte keine ruhige Minute mehr, ich könnte nicht mehr pennen. Ich würde alles Mögliche überlegen, was ich jetzt unternehmen könnte. Jakob, der Vater, schwieg. Und wir werden entdecken, im weiteren Verlauf dieses Jakob, dass er wohl der Erfinder der gewaltfreien Erziehung geworden ist, so der Vater des Laissez-faire. Lass mal machen, lass mal laufen, ich greife nicht ein. Ich gucke mich gerade um, ob junge Menschen in dem Alter hier unter uns sind. Seid nicht glücklich, wenn eure Väter genauso sind. Das hat riesen negative Folgen. Und ihr Väter, seid nicht so wie Jakob, sondern interveniert und stellt euch zu euren Kindern und erzieht im Sinne Gottes. Jakob schweigt. Und dann unternehmen zwei seiner älteren Söhne, der Zweit- und Drittälteste, der Simeon und der Levi, ein heftiges Unterfangen. Die Söhne der ungeliebten Lea gehen in diese Stadt und sagen, also das, was hier passiert ist, ist für uns als Israeliten untragbar. Das könnt ihr nicht mit uns machen und wir müssen jetzt irgendwie einen Vertrag schließen, wie wir da wieder rauskommen. Der junge Mann ist sehr interessiert, Dina zu heiraten und die Jungs sagen, okay, unter einer Voraussetzung. Wir schlagen euch vor, ihr Männer dieser Stadt, lasst euch alle beschneiden und dann können wir drüber reden, die Diener euch zur Frau zu geben oder diesen Mann zur Frau zu geben. Und ihr wisst alle, was daraus wird. Die lassen sich tatsächlich beschneiden, finden diesen Deal in Ordnung und dann kommen diese beiden, zwei Söhne Jakobs mit ihren Schwertern und töten alles Männliche in dieser Stadt, alles. Und auch hier wieder, und Jakob hörte es und schwieg. Das Einzige, was er macht, ist, ihr habt mich stinkend gemacht vor den Menschen, die hier wohnen. Was, wenn sie davon hören und jetzt kommen und gegen mich streiten? Ich bin einfach zu gering. Aber wirkliche erzieherische Maßnahmen? Nee. Fehlanzeige. Aber die Folgen dessen, was seine Jungs da angezettelt haben, müssen wir uns einfach auch mal überlegen. Sie plündern diese gesamte Stadt. Alles, was sie da vorfinden an Schmuck, an Wertgegenständen, nehmen sie mit. Ja, aber auch alle Menschen, alle Frauen, alle Kinder und alles Vieh. Alles, was in dieser Stadt vorgefunden wird, nehmen sie mit. Und es gehört in Zukunft Jakob. Aber das bedeutet ja nicht nur, dass dadurch sein Reichtum wächst, sondern dafür muss er ja auch Verantwortung übernehmen. Die muss er mit ernähren. Da muss er gucken, dass er ein guter Stammesfürst letztendlich ist. Und die Probleme, die sie ihrem Vater damit bereiten, Die sind zwar in der Bibel nicht einzeln aufgeführt, aber dennoch für uns ziemlich ersichtlich, nicht wahr? Was das bedeutet, auf einmal so viele Menschen weiter mit zu versorgen zu müssen und auch so viel Vieh. Dann passiert eine zweite Sache, die wirklich einschneidend ist, vielleicht auch für Josef. Der älteste Sohn Jakobs, nämlich der Ruben, schläft mit der Magd der Rahel, mit der Bilha. Verbringt einen One-Night-Stand mit der. Was mag dieser junge Mann in seiner Kindheit davon gehalten haben? Was nimmt er mit in seinem Wachstum? Als es auch hier wieder heißt, Jakob erfuhr davon und schwieg. Könnt ihr euch ausmalen, was dieser Jakob, dieser Josef mitnimmt aus seiner Jugendzeit, in seiner Entwicklung zum jungen Mann? Dann lesen wir in Kapitel 37, und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Und im zweiten Vers heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs. Doppelpunkt. Sechsmal vorher kommt genau diese Aussage. Dies ist die Geschichte oder die Genealogie oder die Familiengeschichte oder je nachdem, wie die Übersetzung lautet, eines Menschen. Ein paar Kapitel vorher lesen wir die Familiengeschichte des Esau, des Bruders des Jakobs. Und dann heißt es, dies ist die Geschichte Esaus. Esaus zeugte. Ding, 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 ding. Der zeugte den und alles in allem sind dort, weiß ich nicht, 37 Menschen, die er gezeugt hat. Also auch mit Kindeskindern, Enkeln und so weiter. Hier bei Jakob heißt es in Kapitel 37, Vers 2, dies ist die Geschichte Jakobs, Doppelpunkt Josef, 17 Jahre alt, hütete die Schafe seines Vaters. Ich weiß nicht, ob wir da zu viel rein interpretieren, aber hier geht es jetzt nicht mehr um Jakob. Die Familiengeschichte Jakobs endet hier sozusagen abrupt und mündet in der Geschichte eines einzelnen Sohnes, des Zweitjüngsten, des Josef. Und ab jetzt lesen wir im Prinzip nur noch bis zum Ende des ersten Mosebuches die Geschichte des Josef. Klar, er verknüpft sich später wieder mit seinen Brüdern und seinen Eltern, mit seinem Vater. Aber es ist die Geschichte des Josef, der manches in seiner Kindheit erlebt hat, was ihn geprägt hat. Und wenn wir jetzt gerade dieses Kapitel 37 am Anfang lesen, dann entdecken wir, dieser Josef hütet zusammen mit den Söhnen der Nebenfrauen Jakobs Schafe. Und er sieht seinen Job da drin, diese Brüder bei seinem Vater zu verpetzen. Er geht nach Hause und sagt, Papa, die lästern ganz heftig über dich. Das, was die sich untereinander erzählen, das schadet dir ganz ungemein. Und wir lesen keine Reaktion von Jakob darauf. Schwieg er wieder? Jedenfalls, es kommt keine Reaktion, außer dass Jakob diesem Josef, diesem Petzer, ein besonderes Kleid macht. Er ist der Lieblingssohn des Jakob und das will er nach außen hin dadurch deutlich machen, dass er ihm diesen besonderen bunten Leibrock anfertigen lässt und ihn damit rumlaufen lässt. Und ich denke mal, Josef war mächtig stolz auf diese Auszeichnung. Denn wir finden immer und immer wieder, dass er mit diesem bunten Leibrock rumläuft und seine Brüder zum Rasen bringt. Zum Rasen bringt er sie ja auch deswegen noch, weil er diese beiden Träume hat, in denen er ganz offensichtlich seinen Brüdern und seinen Eltern gegenüber deutlich macht, dass er eine Vormacht, eine Vorrangstellung innerhalb der Familie innehat oder innehaben wird. Er träumt ja davon, dass die Ähren, ja das Sonne und Mond und die Sterne, sich vor ihm auf die Erde beugen. Und sein Vater hört das, schimpft darüber. Ja, erste Reaktion. Was bildest du dir ein, Sohn? Aber dann steht da auch, aber er behielt diese Worte in seinem Herzen. Wie recht er damit haben sollte, wird kapitelweise später erst deutlich. Seine Brüder begegnen ihm mit Hass, mit tief empfundenem Bruderhass. Wenn sie ihm begegnen, gucken sie einen anderen Weg, sie wechseln die Straßenseite, sie haben keine Lust darauf, diesen Typen in dem bunten Rock zu grüßen, heißt es in der Bibel. Nicht mal das war ihnen möglich. Echte Bruderliebe. Hammer. Und dann sind die, zumindest die Söhne der Lea, unterwegs, um Schafe zu hüten. Und Jakob kommt auf die Idee, seinen Sohn Josef mit ein bisschen Essen auszustatten und ihn zu seinen Brüdern zu schicken, mit dem Auftrag, guck mal, wie es denen geht. Bring ihnen mal hier ein paar Leckereien, ein paar Snacks für unterwegs und berichte mir, wie es denen geht. Josef macht sich auf den Weg, findet sie nicht da, wo er sie vermutet hat, macht einen Umweg, weil ihm jemand einen Tipp gegeben hat und findet letztendlich dann seine Brüder. Und bezeichnenderweise steht hier, und als er noch sehr weit entfernt war, erkannten sie ihn. Woran denn? An dem bunten Leibrock. Und da quoll dieser Hass in ihnen und die haben so eine Krawatte gekriegt und haben gesagt, guck mal, da kommt er, dieser Spinner, dieser Träumer, lass uns dem ein Ende setzen. Ihr wisst alle, was passiert, sie wollen ihn eigentlich umbringen, aber auf den Rat hin des Ruben sagen sie, komm, wir werfen ihn jetzt erstmal nur in eine Zisterne. Und der Ruben hatte den Plan, ihn da wieder rauszuholen und unversehrt seinem Vater wieder zurückzubringen. Aber Judah kommt dann auf die Idee, als er eine Karawane vorbeiziehen sieht, komm, da können wir doch noch ein bisschen Kapital draus schlagen und verkaufen ihn für 20 Silberlinge an so eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten war. Wisst ihr alle. Ruben ist tief bestürzt und dann kommt diese Geschichte, wo sie ein Lämmchen schlachten, das Blut nehmen, den bunten Rock des Josef da drin tauchen, den zu Jakob schicken und sagen, guck mal hier, untersuch das mal genau. Derjenige, dem dieses Gewand gehört, der scheint irgendwie einen fürchterlichen Unfall gehabt zu haben. Ja. Und Jakob glaubt die Geschichte. Und ist tiefst verzweifelt, er wird richtig depressiv darüber, dass sein Lieblingssohn ganz offensichtlich einem wilden Tier zum Opfer gefallen ist. Was passiert mit Josef? 17 Jahre alt ist er. Versetzt euch mal zurück. Zeit kurz vorm Abi, mitten in der Lehre. Hättet ihr Lust, verschleppt zu werden? Als Sklave gehandelt zu werden auf irgendeinem Markt. Mit Josef geschieht das. Er wird auf dem Sklavenmarkt angeboten und der Oberste der Leibwache, der Potiphar, kauft ihn. Die machen einen guten Deal, die Leute von der Karawane, und Josef wird jetzt Knecht. Fängt ganz unten an. Womit er seinem Herrn, dem Potiphar, dient, ist nicht ganz gesagt. Aber dieser Potiphar merkt an diesem jungen Mann, 17 Jahre alt, dass in ihm ein anderer Geist unterwegs ist, als er das von seinen anderen Knechten gewohnt ist. Was für ein Zeugnis für diesen jungen Mann. Er merkt, in diesem Mann schlägt ein anderes Herz, ein liebevolles Herz, ein Herz, das sich nicht überhebt, ein Herz, das nicht Karriere machen will, sondern er merkt, dass er mit diesem Menschen wirklich etwas anfangen kann. Und er setzt ihn vielleicht über Jahre, über alles, was er hat, über alles. Er sagt, du darfst machen, was du willst. In diesem Haus hört alles auf deine Stimme. Nur ich will höher sein als du und deine Frau. Meine Frau ist dir vorenthalten. Und Josef hält sich dran, ist wohl ein sehr beliebter, ein guter Oberknecht, denn die anderen mögen ihn ganz offensichtlich und unterstützen ihn in seiner Arbeit. Aber dann passiert ja, ich sag mal, dieses Unglück, ein weiteres Unglück in dem Leben dieses jungen Mannes, dass die Frau seines Herrn ein Auge auf ihn wirft und gerne mal mit ihm so ein bisschen ins Bett hüpfen will. Und sie bedrängt ihn jeden Tag kommt sie auf ihn zu und sagt, komm her, guter Mann, ich möchte mal ein bisschen Unzucht mit dir treiben. Jeden Tag. Vielleicht mag er mittlerweile 18, vielleicht 19, von mir aus auch 20 sein. Und dieser junge Mann widersteht und macht sich fest und sagt, nee, sowas gibt es nicht in Israel. Wie sollte ich mich gegen meinen Herrn versündigen, ein großes Unrecht tun und gegen meinen Gott? Das geht nicht in meinen Augen. Ein echtes Vorbild, ein wirklicher Juwel, der eigentlich von seiner Herkunft her andere Dinge gelernt hatte. In die Wiege wurde ihm anderes gelegt und er ist ein Mann mit Prinzipien und hält Stand gegen dieses bestimmt verlockende Angebot, mit der Chefin ins Bett zu steigen. Wie es weitergeht, wisst ihr sicherlich alle wieder. Er weigert sich, sie entreißt ihm das Gewand und er findet jetzt diese schlimme Lügengeschichte, dass sie sagt, guck mal, der wollte und ich wollte nicht. Und dann kommt der Potiphar nach Hause, sie erzählt ihm die gleiche Lüge und ist doch klar, dass der sich fürchterlich aufregt und sagt, Junge, das geht gar nicht. Über alles hatte ich dich gesetzt, aber ich hatte dir meine Frau außen vor gelassen. Und an die machst du dich jetzt ran, ab ins Gefängnis. Und es war sein Gefängnis. Er war der Oberaufseher der Leibwache und gleichzeitig der Chef dieses Gefängnisses, in das Josef jetzt geschmissen wurde. Er wurde in die Gosse geworfen, in die Grube. So heißt es in der Bibel. Da ist ein Mann, der um Gottes und um seines Glaubens willen festbleiben möchte, und dann dieses Unrecht erleidet. Was mag in diesem Menschen vorgegangen sein? Hat er sich die Frage gestellt, Gott, warum lässt du das zu? Leute, ihr kennt diese Frage, nicht wahr? Diese Frage, die um uns herum andauernd gestellt wird, warum lässt Gott das zu? Und ich weiß doch selber, dass wir uns das auch dauernd fragen, oder? Wenn wir an so besonders schwierigen Punkten in unserem Leben ankommen, dann ist es auch unter uns Christen oftmals eine weit verbreitete Frage, Herr, warum lässt du mir das geschehen? Ist er mit diesen Gedanken im Gefängnis unterwegs? Ich weiß es nicht. Jedenfalls merkt auch hier wieder derjenige, der Oberaufseher im Gefängnis ist, dass in diesem Josef ein anderer Geist schlägt, am Werk ist. Und auch hier im Gefängnis wird er wieder nach oben gereicht, bis dass er der Oberaufseher himself ist. Nur dieser Oberaufseher ist wieder höher als er, aber im Gefängnis wird ab sofort getan, was Josef will. Ein Mensch in der Schule Gottes. Josef bleibt treu. Und als dann der Bäcker und der Mundschenk, der Oberkellner vielleicht, des Pharao eingeliefert wird, weil sie wohl irgendetwas gegen ihren Herrn unternommen hatten, was nicht ganz in Ordnung war, Da begegnet er auch diesen beiden. Er lernt sie kennen und eines Morgens kommt er zu ihnen und dann merkt er, da hat sich was verändert. Die sind total traurig, die sind neben sich, neben der Spur. Und er spricht sie darauf an und dann sagen sie ihm ja, jo, wir haben jeder einen Traum gehabt und der beunruhigt uns, weil wir keine Deutung dieses Traums haben. Und ihr wisst alle, dass sie Josef fragen, ob er denn vielleicht aushelfen könnte und er verneint. Nein, ich kann das nicht. Traumdeutung ist alleine Gottes Sache. Wow. Da hätte sich doch mal jemand ganz nach oben bringen können, oder? Nein, er verweist auf Gott und er bleibt sich selbst, seinem Glauben und seinem Gott treu. Ein echter Diamant, der hier geschliffen wird. Ich glaube ja. Er erklärt beiden den Traum. Es trifft so ein, wie der Josef die Träume gedeutet hat. Und er wendet sich an den Bäcker und sagt, Junge, wenn du wieder in dein Amt eingesetzt wirst, dann denk doch bitte an mich und leg ein gutes Wort ein beim Pharao. Und dann heißt es ganz deutlich in der Bibel, und der Typ vergaß ihn. Der hat nicht mehr an Josef gedacht. Erst als mindestens 2 Jahre später der Pharao einen, / zwei, ganz beunruhigende Träume träumt und keiner im ganzen Land gefunden wird, der auch nur andeutungsweise diese beiden Träume deuten kann, da fällt diesem Bäckermeister ein, Moment mal, da war jemand. Da habe ich doch diesen Josef im Gefängnis kennengelernt, der hat dem Oberkellner und mir unsere Träume gedeutet. Lass uns mal gucken, ob der noch da ist, ob der noch im Knast sitzt. Dann heißt es, dass dieser Josef geholt wird, rasiert sich wohl, geht zum Friseur, zieht sich ein bisschen um. Klar, er muss ja jetzt vor den Obersten der Ägypter treten. Und dann erzählt der Pharao ihm seine Träume und sagt, kannst du die deuten? Und auch Josef sagt hier wieder, nein, nicht ich. Traumdeutung ist Gottes Sache. Hammer. Vor diesem obersten König, vor dem Regenten der Ägypter, redet Josef von seinem Gott. Ich weiß nicht, ob das damals sogar schon unter Gefahr stand. Denn in Ägypten herrschten andere Götter, ein ganz anderer Glaube unterwegs. Da hat der lebendige Gott in deren Herzen nichts zu suchen gehabt. Und ihr wisst, dass man manchmal im Altertum tatsächlich wegen seines Glaubens auch gerne mal einen Kopf kürzer gemacht worden ist. Josef hat den Mut zu sagen, nein, ich nicht, aber mein Gott, er kann. Und dann deutet er diese Träume, den Traum des Pharao und kündigt ihm diese 7 Überflussjahre an, die gefolgt werden von diesen 7 Dürrejahren. Und weil er die besten Vorschläge hat und weil Pharao merkt, dass in diesem Menschen der Geist Gottes unterwegs ist, setzt er ihn ein als zweiten Mann in seinem Reich. Was für eine Karriere für einen jungen Mann. Hier steht wieder ein Alter. Mit 17 Jahren ist er deportiert worden. Und an dieser Stelle hier heißt es, Josef war 30 Jahre alt, als er vor Pharao stand. 13 Jahre sind ins Land gegangen. Wie viele davon im Gefängnis, weiß keiner. Das ist nicht festgehalten, aber es mögen ganze Menge Jahre gewesen sein, die dieser Mensch im Loch, im Gefängnis, im Knast zugebracht hat, indem er geschliffen worden ist zu einem Juwel, das Gott jetzt benutzt, um Geschichte zu schreiben. Echte Geschichte, Weltgeschichte. Dieser Mensch, Josef, macht sich dran, in diesen Überflussjahren ein Fünftel der Ernte in Scheunen zu sammeln, jedes Jahr. Und es heißt, dass in diesen 7 Jahren händeweise Überfluss herrschte, ein unglaublicher Überschuss an Ertrag und Josef lagert den ein. Und als diese 7 Überschussjahre vorbei sind, kommen die 7 Dürrejahre und er ist in der Lage, nicht nur Ägypten, sondern die ganze damalige bekannte Welt zu ernähren. Lest nach, das steht so da. Die ganze Welt kam nach Ägypten zu Josef und hat Getreide gekauft. Und er hat dafür gesorgt, er durfte, weil Gott das mit ihm vorhatte, die Welt retten. Unglaublich! Was muss in diesem Menschen vorgegangen sein? Ich kann mir das nicht ausmalen, was in dem vorgegangen ist, während seiner Jahre, die er da unterwegs war und treu an Gott festgehalten hat. Und erinnert euch bitte, mir war das so wichtig, dass dieser Psalm vorgelesen wurde vom David. Bevor einer meiner Tage war, waren sie schon in dein Buch eingeschrieben. Das ist ja nicht nur eine Aussage, die dieser David machen konnte. Dieser Philosoph, der über das Leben mit Gott nachgedacht hat. Sondern das ist ja eine tiefe, tiefe Wahrheit, die wir hier bei unserem Josef entdecken. Wie Gott jeden einzelnen Tag dieses Menschen dazu benutzt, um Weltgeschichte zu schreiben. Und ich habe mich gefragt, liebe Geschwister, können wir das verallgemeinern? Können wir das verallgemeinern? Du und ich, die wir hier sitzen, können wir das unterschreiben, dass wir Gott durch seinen Geist in unserem so ganz persönlichen Alltag so erleben, dass er mit uns Geschichte schreibt? Oh, ich wünsche mir das, dass er Geschichte schreibt, da wo wir unterwegs sind, am Arbeitsplatz, in unserer Familie, in der Schule, an der Uni, wenn wir Freunde treffen, egal wo. Gott möchte Geschichte schreiben, durch dich, auch hier in dieser Gemeinde. Wir wissen alle, dass Jakob davon hört, dass in Ägypten Brot im Überfluss ist und er schickt seine Söhne bis auf Benjamin, um auch dort einzukaufen. Und ihr wisst, ich kürze jetzt ab, die machen ja 2 Reisen. Bei der 2. Reise nehmen sie den Benjamin mit und nach der 2. Reise, als die Brüder bei Josef ankommen, kann er sich nicht mehr halten. Sie haben ihn nicht erkannt, er hat sie auf Anhieb erkannt, er hat ja auch kein buntes Gewand mehr an. Sie haben ihn wohl reduziert auf dieses bunte Gewand und konnten ihn nicht identifizieren. Aber er erkennt sie auch nach Jahren wieder. Hammer. Und er ist ihnen nicht böse. Ich wollte diese Predigt eigentlich nicht überschreiben und ich hatte eurem Dirk den Vorschlag gemacht, schreibt doch mal ein ganz reißerisches Thema für heute Morgen aus. Straßengang versöhnt sich mit ihrem Opfer. Oder andersrum, das Opfer versöhnt sich mit der Straßengang. Nicht wahr? Heutzutage hätte die Polizei Angst, so einer Familie zu begegnen. Wir nennen sowas heute Clan. Da geht eine Hundertschaft hin, um so einem Clan zu begegnen. Wie diese Jungs, die so unterwegs gewesen sind und eine ganze Stadt ausgelöscht hat, zumindest alles Männliche. Und Josef versöhnt sich mit seinen Brüdern. Und auf diesen einen Vers möchte ich raus. Die Söhne Jakobs kommen nach dem Tod Jakobs zu Josef und lügen ihn an und sagen, du, wir haben ein Testament von unserem Papa entdeckt, stimmt nicht. Da hat er drin geschrieben, dass du uns nichts antun sollst, wenn er nicht mehr ist. Weil sie Moffe hatten vor ihrem Bruder, vor dem sie sich niedergeworfen haben, so wie er es geträumt hat, den sie ihren Herrn und Gebieter genannt haben, vor dem haben sie jetzt richtig Angst, wo der Vater nicht mehr da ist und die Geschichte regeln könnte. Und sie kommen mit dieser Lüge zu Josef und bitten ihn, ihnen nicht mehr böse zu sein. Und dann heißt es in der Bibel, mit der Josef eigentlich sein ganzes Leben zusammenfasst. Und ich muss euch sagen, ich bin erstaunt über dieses Resümee des Josef. Ihr, liebe Brüder, gedachtet es, böse zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr wisst, im letzten Jahr ist mein Firmenwagen geklaut worden, im letzten Jahr ist unser Haus abgebrannt und im letzten Jahr habe ich meine Arbeit verloren. Seid nicht bestürzt, ich war es auch nicht, komischerweise. Der einzige Gedanke, der mir kam, als ich vor der Ruine unseres Hauses stand, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Wer von uns, Entschuldigung, ich will mich damit nicht rausstellen, überhaupt nicht, aber ich will euch ein Zeugnis geben, wer von uns kann das als Resümee sagen, so wie dieser Josef? Gott aber gedachte es gut zu machen, oder aber denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Geschwister, sind wir solche Juwelen, durch die Gott Geschichte schreiben kann, indem wir unser Leben, unser Schicksal aus Gottes Hand nehmen und dankbar dafür sind, dass er uns schleift, dass er uns formt, dass er jeden Tag unseres Lebens kennt, uns führt und es alles zu unserem Besten dienen lässt. Glücklich seid ihr, glücklich sind wir, wenn wir das können. Amen.